ARD Sounds.
Traurige Gewissheit im Lößnitztal der Tränen. Aue steigt ab.
Energie auf Zweitligakurs. Cottbus nutzt Hansas Debakel und die Patzer der Konkurrenz.
Ist das der Durchbruch? Der mächtigste Fußballfunktionär Deutschlands plädiert für das Kompassmodell.
Hey! Was ist denn hier los?
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Es war Ruhe und Friede.
Dreckschwein.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Ja, es ist so emotional, das verstehe ich jetzt gar nicht. Warum schafft es...
Nee, das muss ich.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper.
Ja, moin Leute. Schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Genießt ihr die Sonne?
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja.
Sonne?
Ja, doch.
Ja.
Doch. Ich hatte gestern einen sehr schönen sonnigen Stadiontag. Das ist ja dann, ja doch, ich genieße die Sonne total. Es war herrlich. Das war so ein Spiel, was hätte 5 Stunden weitergehen können noch. Weil blauer Himmel, schöne Fußballatmosphäre.
Hattest du Sonnencreme mit oder saßt du auf der Tribüne?
Ich saß auf der Tribüne, natürlich. Aber auf der anderen Seite, im Gästeblock quasi, habe ich auch gehofft, dass da die Leute Sonnencreme mit hatten, weil die standen wirklich 2,5 Stunden lang in der kompletten prallen Hitze.
Das habe ich mir auch gedacht. Da ist er schön runtergebraten, der Lenz. Da kommt dann eine ganze Menge zusammen im Laufe der Zeit.
Oh, ich ärgere mich immer so ein bisschen, wenn ich so in Hallen dann vor mich hin kommentiere, was an sich voll mein Leben ist, aber dann wünsche ich mir, ich habe es glaube ich schon mal gesagt an der Stelle, weil ich gestern eben beim Basketball wieder war, und dann wünsche ich mir doch so manchmal so eine Arena auf Schalke halt nur andersrum, dass du so beim Basketball irgendwie so die Chance haben müsstest, irgendwann zu sagen, wir machen jetzt mal das Dach auf, so, wenn einfach nichts von oben kommt, oder gleich irgendwie draußen auf dem Freecourt spielen.
Ja.
Weil das ist ja irgendwo auch subkulturell da, wo es herkommt, und das ist ja auch eine ganze Kultur, Basketball. Manchmal denke ich mir so, können wir bitte einfach diesen Unterricht nach draußen verlegen, ey, das, deswegen, dann siehst du so durchglimmend, wie die Sonne so scheint, und stellst dir Gregor vor, wie er im Stadion sitzt mit einem Bierchen und einer Bratwurst. Das ist schon ein bisschen neidisch, ne? Muss man mal zugeben können.
Tja, im Winter ist es ein Segen, im Frühling tut's dann weh, wenn du da drin sitzt. Leute, wir starten wie jede Woche mit unserer kleinen Vorstellungsrunde. Und zwar jährt sich Tschernobyl zum 40. Mal. Die große alte BSG Wismut steigt ab und er strahlt trotzdem, Gregor Rühl.
Eine Tschernobyl-Brücke reinzubauen, stand nicht auf meiner Bingo-Karte heute.
Nee. Aber wenn das so zusammenfällt...
Ja, so kann man das mal schön verbinden. Alles klar, pass auf, warte, ich muss hier meine Dokumente wechseln. Der Mann, der seit dem Wochenende einen neuen Job hat, er ist nämlich nicht nur Moderator und Kommentator, sondern auch Kreisliga-Klops-Tester, und davon muss er uns auf jeden Fall erzählen. Hallo, Paddy Fritsche.
Kreisliga-Klops-Tester, wunderschönen guten Morgen. Der war wirklich fantastisch. Kurzer Spoiler an der Stelle. Und jetzt gibt es von meinerseits eine Vorstellung und dazu noch einen Verbraucherhinweis in eins verpackt. Denn bei uns ist der Mann, der dringend sein Mikro ein bisschen nach unten schrauben muss, weil er WhatsApp-Nachrichten professionell, wie er es nicht liest, während der Podcast-Aufnahme, weil er übersteuert. Hallöchen, Alex Küpper. Du musst wirklich, also in meinem Ohr explodierst du ein bisschen. Ich weiß, Küppi, du bist getrieben von Lust, über Fußball zu sprechen.
Ja, ist so. Ich kann mich aber gerne leiser machen, wenn ihr möchtet. Dann machen wir jetzt hier.
Also in meiner Wahrnehmung zumindest hat es gerade ein bisschen gefaucht im Ohr, aber du, ich will den Tiger nicht komplett von der Kette lassen, aber
wir machen hier live on air Pegel.
Ich bin guck jetzt mal, ein bisschen runter so. Und so, mal, solange aus der Redaktion jetzt niemand mir ins Ohr schreit, was ich denn bitte hier rumstelle technisch. Ich glaube, es war bei den anderen auch so. So, jetzt können wir Fußball reden. Und
jetzt
gut
wir
ist
Fußball reden.
Übrigens auch, dass ich gar keine Vorstellung sonst groß hatte. Ich hatte noch eine andere in Bezug auf Thomas Stamm, aber die gerade gefiel mir um einiges besser.
Ist doch perfekt, dass es plötzlich kratzt und völlig übersteuert. Sehr schön.
Alles geplant, richtig.
Jungs, bevor wir mit der Basis starten, ich habe schon gehört, Gregor, du warst bei Energie in Köln und unter der Woche auch in Unterhaching. Wieso das denn?
Naja, Leute, ist doch klar, man kann ja nicht immer nur hier im Osten unterwegs sein, man muss ja auch mal über die Saison hinaus denken, ne? Regionalliga Nordost, Aufstiegsspiele, Thema, musste ich natürlich unter der Woche mal gucken, mögliche Gegnerbeobachtung, Spielvereinigung Unterhaching, haben unter der Woche gespielt, am Dienstag, Heimspiel gegen den Tabellenletzten, und das habe ich mir natürlich angeschaut, Leute, war ich schön... Und das Schönste ist ja in Unterhaching, Köppi, ich schätze, du warst schon ein paar Mal da, ist ja bei dir um die Ecke, und ich konnte mein Glück kaum fassen, denn die haben ja quasi da ein Stadion in ein Wirtshaus reingebaut, ne?
Ja.
Also man kann da einfach die feinsten bayerischen Gerichte essen, Leberkäs und Schweinsbraten und Brezen mit Oberster und so, und du kannst aus diesem Wirtshaus ins Stadion reingucken, das ist wirklich fantastisch. Also wirklich.
Da sieht's mal die Schwabel immer.
Große Empfehlung, da mal hinzugehen. War natürlich anderweitig unterwegs letzte Woche und zufällig fiel das damit zusammen, dass Unterhaching gespielt hat. Und so konnte ich es natürlich als Gegnerbeobachtung jetzt verkaufen.
Ich wollte gerade nämlich nachfragen, also neben Brezen und Oberster und Bier, hast du auch einen Gegner beobachtet oder was gibt es so für Erkenntnisse?
sehr souveräner Auftritt von der Spielvereinigung Unterhaching, die ja durch das Unentschieden dann von Würzburg auf den ersten Tabellenplatz gerutscht sind. Also sogar Nürnberg 2 dann.
Aber Nürnberg will ja nicht aufsteigen.
Ja, genau. Und jetzt aber haben sie am Wochenende, glaube ich, wieder gewonnen und sind dann auf Platz 1 gesprungen. So war es, glaube ich. Dann hat aber Nürnberg wieder gewonnen. Also sie waren zwischenzeitlich auf jeden Fall auf Tabellenplatz 1, haben aber auch ein Spiel mehr. Naja, auf jeden Fall, genau, wie du es schon gesagt hast, Nürnberg will nicht aufsteigen und das wäre dann theoretisch der Gegner von Lok. Und man hat auch gemunkelt, im Stadion wären wohl auch ein, zwei Lok-Fans gewesen, die auch schon Unterhaching beobachtet haben. Also so langsam bewegen wir uns zu auf das Saisonfinale.
Also können wir kurz einen Schlenker machen. Die haben jetzt am Wochenende 90+9 ihr Spiel gewonnen, stehen deshalb weiter vor Würzburg und am vorletzten Spieltag treffen beide aufeinander, Unterhaching gegen Würzburg.
Ja, und genau, das steht auch noch aus, ja.
Das ist deshalb besonders interessant, weil das ja auch Einfluss darauf hat, wann die Relegationsspiele stattfinden. Weil Würzburg Landespokalfinale spielt und wenn es Würzburg werden sollte, werden die Aufstiegsspiele mehrere Tage nach hinten verschoben, was dann wiederum mit dem Conference League Finale in Leipzig kollidieren könnte, wo die Polizei schon gesagt hat, also beides gleichzeitig, Freunde, machen wir auf gar keinen Fall. Also da stehen ein paar Komplikationen ins Haus, wenn es wirklich die Würzburger Kickers werden sollten.
Wir können nicht die Würzburger Kickers auf die Crystal Palace Ultras treffen lassen. Das geht nicht.
Nein, und wisst ihr, was die einfachste Lösung ist? Relegation abschaffen.
Wow. So. Statement. Sehr schöner Cliffhanger, Paddy, weil da werden wir natürlich nachher auch noch ausführlich drüber sprechen. Paddy, jetzt gleich kannst du uns mal erzählen, wie es in der Kreisklasse war, aber vorher gucken wir ganz kurz zurück auf unsere Frage der Woche. Wir haben nach dem besten Vereins-Merchandise gefragt vergangene Woche und es kamen verschiedene Rückmeldungen rein, was mir ganz besonders gut gefallen hat, in dem Fall sogar ohne besonderen Vereinsbezug, war von Jakob, weil sein Verein mal einen Schal gemacht hat, wo einfach nur drauf stand, Fußball ist ein toller Sport. We are the Champions.
Boah, haben die da lange gesessen da im Brainstorming und haben gesagt, boah, Leute, was schreiben wir da drauf? Fußball ist ein schöner Sport. Nee, das ist es noch nicht. Das ist es noch nicht ganz. Aber
schön, Fußball ist ein toller Sport. Phrasig halt.
Am Ende ist es genäht, ne? Kannst du nicht anders sagen. Also
ich würde ihn auch hochhalten.
Also
ich würde ihn stolz tragen.
Versuch das mal irgendwie in deutscher Sprache kürzer zu fassen. Also,
ja.
Stille. Bei einem Podcast immer super.
Geht am Ende nicht. Ich habe mich daran erinnert, als ich diesen Kommentar gelesen habe, und zwar beim VfR Halle 96, wo wir früher immer hingegangen sind, in die Kurve auch, bei mir zu Hause. Da wurde sich auch mal überboten mit so witzigen Fangesängen und diese beleidigenden Ausrufe, Einwürfe zwischendrin von Fans wurden immer so ein bisschen auf die Schippe genommen, sodass sich manchmal so ein Typ einfach immer nur hingestellt hat und während des Spiels einfach nur gerufen hat, Fußball!
Ja, dem könntest du den Schal mal mitbringen.
Das fand ich einfach so eine schöne, so schön Hops nehmen, dieses irgendwelche Leute, die während des Spiels einfach immer nur beleidigen und er meinte einfach nur, Fußball! Das fand ich. Und vielleicht hat er sich auch diesen Schal ausgedacht.
Möglich wär's. Paddy, welcher Merch hat dir am besten gefallen?
Tatsächlich, wir haben ja einige Zuschriften bekommen. Ne? Wieder großes Dankeschön. Macht da gerne weiter an der Stelle. Ich fand auch diesen Pizzaschneider extrem nice. Von ganz weit im Osten, von Wisla Krakau. und bei Instagram haben wir ja auch
Fragesticker. Ne? Immer,
ja, genau, in Hackeballform. Und das ist ein bisschen, naja, gerade bei Derbys kannst du ja in Polen nochmal ein bisschen ruppiger sein. Ne? Da wünscht man sich, dass beim Platzsturm nur 80 Mann auf dem Platz sind. Arminia Bielefeld hat wohl laut Instagram Fragesticker, den wir auch gemacht haben bei Sport im Osten in der Story, auch ein Hundenapf, der aber zumindest schon seit 16 Jahren hält. Also da scheint auch qualitativ einiges am Start zu sein. Fand ich auch sehr, sehr lustig, weil du ja auch zeitgleich dann so ein bisschen diesen armen Pudel so indoktrinierst, ne? Ohne dass der irgendwie was dagegen machen kann.
In der Tat, ja. Gregor, sag mal, wir haben noch eine Zuschrift bekommen von Union. Klemmberg hat sich gemeldet. Union Berlin. Es gibt diese Umhängebeutel, wo die Becher reinkommen. Manche stricken sie selber von Oma, aber es gibt sie offensichtlich auch zu kaufen. Und die Dinger heißen Ulla. Und ich weiß nicht, warum. Echt? Weißt du, warum?
Nee, warum die so heißen, weiß ich auch nicht. Ich kenne das natürlich nur aber aus meiner Zeit in Köln, wo man auch so, wo eigentlich immer so ein Kölsch-Glashalter trägt. Warum die Ulla heißen, kann ich dir nicht sagen. Ich kann aber, ich fand unseren einen Kommentar auch schön, und zwar das DDD, das Dynamo Dresden-Duschbad.
Ja. Sehr schön.
Nach was riecht das? Ohne jetzt geguckt zu haben, nach was riecht das? Was ist euer Tipp?
Nach Vincent Vermey.
Ja, nach Schwarz-Gelb.
Ja, Gespräch. Das beste Antwort. Gespräch beendet.
Wonach riecht das? Keine Ahnung. Nach schlechter Hinrunde, Transfer.
Nein, das sind doch immer dann so Standardgerüche. Entweder ist es so Vanille-Kokoscreme oder es ist so Limongras-Zitrone oder das ist so Standard-Basic.
Oder ja, also, irgendwas kann natürlich mit Schokolade.
Ja, mit Schokolade? Kann auch sein.
Nee, ich glaube, es riecht nach Eierschecke.
Ja, so, gut. Paddy, Kreisklasse, erzähl.
Ja,
du warst
vor Ort. Es gab keine Eierschecke. Ja, ich war am Samstag, das hätte ich mir auch mal nicht träumen lassen, dass ich mal beruflich sagen kann, ich war beruflich in der ersten Kreisklasse unterwegs war beim Elsterberger BC zu Gast. Die haben gespielt gegen die Spielvereinigung BSV 53 Irversgrün 2 SG Rotschau 2.
Ach, und das war jetzt am Wochenende.
War jetzt am Wochenende und es war Spitzenspiel. Ne? Es war Spitzenspiel. Es war Platz 1 Irversgrün, ungeschlagen, alles gewonnen bisher. Keine Pleite, keine Unentschieden gegen den Elsterberger BC. Und wenn natürlich Paddy Fritsche kommt, dann ist natürlich klar, dann geschehen auch mal fußballerische Wunder. Entsprechend hat der Elsterberger BC, der mich eingeladen hat, quasi auch diese große Serie gebrochen von Irversgrün, die trotzdem aufsteigen werden. Aber Elsterberger BC am Ende 2-0 gewonnen. Und Jungs, ich habe jetzt verstanden, Gregor, warum du das so gerne machst. Weil da war wirklich alles dabei, fußballerisch, was du von so einem Spiel erwartest. Das 1-0 war ein Eckballtor. Das 2-0 war ein abgefälschter Rotzball und es waren im Stadion Hohendorf 160 oder 100, ja, da könnte passen, Leute da insgesamt, strahlender Himmel, Sonnenschein, jede Ecke von diesem Fußballplatz unterschiedlich hoch, also der war extrem schräg da im Vogtland, die linke Eckfahne dazu noch höher als die rechte auf der hohen Seite, also es war nicht herrlich. Mal so, dass du einfach nur dass du es so angeschrägt hast, dieses Viereck, sondern das war auch noch in sich drin so ein bisschen verschoben. Das war einfach überragend. Es gab eine Bulette, es gab die Bulette, die ich unbedingt probieren musste. Das haben mir auch alle geschrieben vorher. Du musst hier, wir haben so eine ganz liebe Oma, die das noch mit ganz viel Liebe zusammenmatscht vor jedem Spiel sozusagen. Und die Bulette, überragend lecker. Also wirklich, die war wirklich, wirklich, wirklich gut. Da sagen sie schon immer, das ist die beste im Ostfußball. Und das ringsrum war es einfach schön, es wurde gepöbelt ohne Ende, das war unglaublich aggressiv, dieses Spiel, und danach war alles wieder gut, da waren Grätschen dabei, also Vinicius Junior wäre verstorben auf diesem Fußballplatz, also unglaublich, weil aber auch Uwe, Schiedsrichterlegende Uwe, so eine lockere Linie hatte und dazu natürlich noch zwei Linienrichter, die eigentlich Spieler waren vom Elsterberger BC und das so ein bisschen in Summe. Ja, also Uwe, der, der hatte einen super Tag, großer Schalke 04-Fan, hat da mit Schweißband von S04 gepfiffen. Der kam um die Ecke, da habe ich gerade mit dem zweiten Vorstandsvorsitzenden, liebe Grüße, mit Benny gesprochen. Und dann kam Uwe an und mir wurde vorher schon gesagt, Paddy, heute pfeift ein Original aus der Region. Heute pfeift Uwe, das, du wirst merken, das ist ein richtiger Uwe, Name ist Programm. Und Uwe kommt um die Ecke rum und bevor er Hallo oder irgendwas anderes sagt, in Hohndorf, in diesem kleinen, süßen Dörfchen, sagt er nur, hier ist doch der Hund verreckt. Das war, die das war so klar. Der erste Satz zur Begrüßung. Und
weißt du, worauf du dich einstellen musst als Spieler?
Einfach geil. Ja, denn der Uwe war auch so, mit mir wird nicht diskutiert und dann fängt er an, selbst zu diskutieren. Und ach, ganz viele kleine Geschichten, ne? Die haben keine Anzeigetafel mehr, weil sonst dort nicht so gespielt wird. Bei Elsterberg zu Hause wird gerade umgebaut, deswegen war das ein Ausweichstadion von der sächsischen Vogtlandklasse. Wir haben aber in Thüringen gespielt quasi. Und da fungiert der Kirchturm von diesem Dörfchen sozusagen ein bisschen mit als Stadionuhr, weil du quasi auf die Uhr gucken kannst vom Platz aus und dann weißt du so ein bisschen, wie spät es ist. Also ist ja überragend. Überragend. Also Gregor, also ich habe es wirklich gefühlt.
Hat es wieder gepasst, das Bild des sonntäglichen Gottesdienstes, ne, auf dem Fußballplatz.
Ey, absolut. Und ich habe dann so auch mir so gedacht, ne, nochmal erste Kreisklasse und Platz 1 gegen Platz 3 und alles gut und alles top. Aber die Leute kommen eben auch, weil das halt, ne, es passiert was. Und da trifft man sich, da unterhält man sich, da schwätzelt man. Und dann waren auch ganz viele, ne, die auch eigene Sachen mitgebracht haben, was für alle kein Problem ist. Dann gab es Eis, hatte einer wirklich so ein Riesen, auch so ein Bottich voller so Eiscreme mit dabei quasi. Ne? Und so die ganzen Mamas, die für ihre Kinder da auch sich gesorgt hatten und Bämmchen geschmiert hatten. Einmal, das war auch total süß, da rannte eine Mama dann so zum Spielfeldrand, weil ihr Sohn da verletzt gerade lag. Und da habe ich auch ein Video von gemacht. Der ist eingewechselt worden und war einer der Jüngsten. Ich meine eingewechselt und der hatte nach 20, 30 Minuten in Hälfte 2 einen Krampf in beiden Beinen. Und der lag auf dem Boden und dann haben ihn zwei Gegner hochgeholfen und er konnte nicht mehr laufen, weil die Beine waren so steif und gerade gestreckt, er konnte nicht mehr knicken. Und dann haben sie diesen armen Typen hinters Tor ausgestellt und nur so abgestellt und dann stand er so und guckt so wie ein Flamingo nach links und rechts und konnte sich nicht hinlegen, weil er die Beine nicht knicken konnte und hat sich dann so mit gestreckten Beinen so nach hinten fallen lassen, wie so ein nasser Sack, so ein bisschen.
Oh Gott, der arme Kerl. Wurde ihm geholfen? Also
es wurde dann geholfen, Mutti kam, da ging es dann auch wieder, das war herzlich zum Lachen für alle. Nee, es war ein total schöner Fußballtag mit einem großen Problem, was wir auch schon häufig angesprochen haben. Wenn es Uwe nicht mehr macht mit 70 plus irgendwann, sieht es halt dünn aus. Ne? Und Elsterberg auch, eine Mannschaft, die schon Punkte abgezogen bekommen hat oder zumindest auch eine Geldstrafe zahlen musste, glaube ich. Eine hohe, wie ich finde, für einen Kreisklasseverein, weil du ja für jede Großfeldmannschaft einen Schiri stellen musst. Und gerade in solchen Ecken und solchen Regionen, hat mir eben auch Benny erzählt, ist das einfach so unfassbar schwer. Und es ist dann mehr auch so ein Hin- und Hergeschiebe von den wenigen Refs, die es halt noch gibt. Ne? Und du kannst als Verein dich freuen, wenn du irgendwo einen holst. Das Problem ist, sagt dann eben auch der Vorstandsvorsitzende, dann nehmen wir halt woanders einen weg. Also das ist halt nur ein Hin- und Hergeschiebe. Und diese Schiri-Thematik und Problematik, die, finde ich, wird da auch ein bisschen blöd geahndet mit einer Geldstrafe für den Verein. Ich finde, da müsste halt vom Verband dann irgendwie zumindest sowas kommen wie, ja, dann ist die Strafe so und so hoch, aber nutzt das eben, um es attraktiver zu machen. Anfahrt, ja. Abfahrt mehr zu bezahlen irgendwie oder sowas, weil einfach so Geldstrafe ist halt irgendwo totaler Käse, wie ich finde, weil du kommst halt nicht vorwärts. Es braucht Schiedsrichter, das war auch nochmal ein Anliegen, das mal nochmal so zu betonen. Ja, das wird sich noch ein bisschen, wir brauchen neue Uwes.
Deswegen, genau, neue Uwes braucht das Land.
Schaut mal auf die Seiten eurer Verbände, Fußballverband Sachsen-Anhalt, sprechen wir hier oft drüber, die sind immer sehr aktiv, aber auch natürlich der Thüringer oder der Sächsische Fußballverband, da kann man sich immer informieren, wann es wo wieder Schiri-Lehrgänge gibt und ansonsten sprecht eure Verantwortlichen in den Vereinen an und sagt einfach, ich möchte gern Schiri werden. Ich wurde damals, als ich das gemacht habe, sehr unterstützt, weil ja, das eben notwendig ist und ich glaube, jeder freut sich darüber im Verein, wenn man da selber die Initiative zeigt. Deswegen werdet Schiris, nur so funktioniert's. Und wir müssen Paddy ein Shirt machen mit Kreisklassen-Klops klauen oder Tester. So.
Danke. Ja, Schiris fehlen. Genau. Plätze haben wir genug, wie ich festgestellt habe, in unterschiedlichen Abstufungen im wahrsten Sinne. Deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen mal von euch wissen, ob euch auch so ein Platz bei euch in der Ecke irgendwo einfällt, der legendär ist. Also was sind so die kuriosesten Plätze, Stadien, Mini-Arenen, wo ihr schon mal gezockt habt, wo ihr schon mal zu Besuch wart irgendwo, wo, keine Ahnung, wo es nur drei Eckfahren gibt oder drei Tore auf dem Platz, was auch immer. Küppi, du hast schon wieder, du ja, ziehst Nebenluft.
Krumm und schief gezogen, die Linien. Kreuz und quer. Und Paddy, also ich habe dir ja die Story gesehen, die du da gepostet hast, das war ja wirklich Wahnsinn. Also man kennt ja das alte Dreisamstadion, wo die Werbebande immer größer wird, weil der Platz einen Meter abfällt, aber bei dir musstest du ja mit jedem Konter irgendwie vier Höhenmeter bewältigen, ist ja Wahnsinn.
Also ungelogen, ich habe mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, mir wurde mal so von nebenbei, also von nebenan so reingerufen, dass das Meter ein bisschen, also ein Meter und ein bisschen was auf alle Fälle in Höhe ist oder anderthalb Meter oder so. Also das ist schon sehr, sehr abfällig, dieses Gelände, aber es funktioniert und argumentativ ja auch von beiden Teams überragend gelöst. Naja, wir rennen ja beide mal eine Halbzeit nach oben.
Ne? Ja, Gespräch, so einfach ist das.
Gespräch beendet.
Völlig fair. Sehr gut. Einfach die Dinge nehmen, wie sie kommen. Dirk hat uns geschrieben, vielen Dank schon mal dafür, dass das Rückspiel von Lipsia 2 gegen Tapfer 2 in der Stadtklasse Leipzig stattgefunden hat an diesem Wochenende. Wir haben in der Hinrunde darüber berichtet, weil der Ex-Chemiker Manuel Weyer da mit am Start war. Der hat dieses Mal zwar nicht gespielt, aber es war trotzdem sehr spannend, weil Tapfer nämlich vor dieser Partie Erster war, 43 Punkte, Lipsia war Zweiter, 37 Punkte. 6 Punkte Unterschied. Tapfer gewinnt das Ding, geht also auf 9 davon. Allerdings, und das ist jetzt wirklich reine Spekulation, halten sich die Gerüchte, dass Viktoria Leipzig komplett zurückziehen könnte, woraufhin Tapfer, die beide Spiele gegen Viktoria gewonnen haben, 6 Punkte verlieren könnte. Und dann wäre der Meisterschaftskampf wieder spannend. Also da müssen vielleicht alle Lokalreporter noch mal kurz in die Recherche gehen. Das könnte noch mal richtig heiß werden in der Stadtklasse Leipzig, weil im Moment sind es 9 Punkte, aber vielleicht werden es dann doch wieder nur 3. Dritter im Übrigen, schreibt Dirk, ist Rotation Leipzig. Die wiederum, wir hatten das Thema Derbys, Lokalderbys, bei Lipsia aufgrund desselben Ortsteils nur Rotze genannt werden. Und jetzt sind wir gerade beim Thema Derbys und sprechen über Brandenburg, Gregor.
Ja, in Brandenburg gab es das Rückspiel, wir haben im Hinspiel schon drüber gesprochen, das Brandenburg-Derby. Und das, also ich glaube, ich habe bei fast keinem Spiel so viele Nachrichten vorher bekommen, die lauteten, du musst unbedingt kommen, du musst dir das Spiel anschauen. Und ich habe das leider dieses Wochenende nicht geschafft, weil ich wäre wirklich gerne gekommen. Sechste Liga, über 3000 Zuschauer. Es ist dauernd bei mir im Feed aufgetaucht, weil wirklich auch die Kurven voll mit Choreo, krasser Spielverlauf auch. Der BSC Süd 05 hat 5-2 gewonnen. Ich habe da so viel Content dazu gesehen und so viele Fangesänge und dann wurden Rauchtöpfe da gezündet. Ganz präsent war auch immer hier dieses Beiler, 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 was gerade überall irgendwie hoch und runter läuft. Das hatten sie als Torhymne. Also wirklich ein riesiges Spektakel und ich werde, also nehme mir es ganz fest vor, nächste Saison dahin zu fahren.
Ja, mir hat auch Niki geschrieben, liebe Grüße, einen Erfahrungsbericht. Ich weiß nicht, ob die eine Klausur in der Schule mal so viel geschrieben hat. Also Wahnsinn, großes Dankeschön. Das war wirklich, es war kein One-Pager. Das waren wirklich, mein Daumen ist fast abgefallen beim Scrollen. Also wirklich ganz lieben Dank. Auch mit wie viel Liebe da so jedes Detail erklärt wird, weil das für alle da einfach so ein geiles Happening ist. Und ich habe mich auch geärgert. Ich habe ja letzte Woche so eine Umfrage gemacht bei mir bei Instagram, wo ich ja eben so ein Amateurschiebchen gesucht habe. Ich wurde auch geflutet, Gregor. Also hätte ich alle Nachrichten ausgedruckt auf A4 und aneinandergelegt, hätte ich nach Brandenburg die Strecke nicht geschafft, ey. Wirklich. Also irre.
Ja, ich habe nur die Nachricht von der Stahlarbeiter bei Instagram gelesen, also den Post, der sich so ein bisschen darüber beklagt hat, wie die Zustände waren im Gästeblock. Offensichtlich zu wenig Toiletten, insbesondere für Frauen, Verpflegungsstände nicht ordentlich ausgerüstet, sodass das ganz offensichtlich für die Gästefans kein allzu runder Tag war, nicht nur aufgrund des Ergebnisses. Am Ende gewinnt der Brandenburger SC mit 5-2 gegen die BSG Stahl Brandenburg vor 3000 52 Zuschauern in der 80. Minute, was noch richtig spannend, da fällt der 3:2 Anschlusstreffer und dann machen sie am Ende alles klar und gewinnen mit 5:2. Heißes Ding auf jeden Fall. Brandenburg-Liga, über 3000 Zuschauer, geil. Paddy, wir haben nach langer Zeit mal wieder richtig schöne, coole Kategorie, nämlich folgende.
Der Kreisliga-Kirsten der Woche.
Ja, habe ich bei Instagram zugeschickt bekommen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem, es tut mir wirklich leid, aber wir sind thematisch, sind wir bei der SC-Einheit Baratal-Bergishübel. Gegen die habe ich auch schon das eine oder andere Mal gespielt. Und die haben einen Post gemacht, der ist einfach fantastisch. Der lässt sich gerade nicht öffnen bei Instagram, deswegen muss ich nochmal aktualisieren, aber jetzt ist er offen, weil der Post ist wirklich überragend. Es geht um Marcel Becker. Es ist vom letzten Wochenende gewesen und ich lese ihn einfach mal vor, Männer, ja. Marcel Becker, dieser deutsch-tschechische Teufelskerl, darf sich mit Recht doppelter Matchwinner nennen. Eine wilde Kreuzung aus Oliver Kahn und Milan Baroš, halb Kartoffel, halb Knödel. Aber von Anfang an. So, dann kommt das Spiel der Ersten kurz skizziert. Da hat der SC Einheit Lohmen Baratal-Bergishübel 3:1 gewonnen gegen den FSV 1923 Lohmen. Und da war Marcel Becker eben im Tor, deswegen auch die Hommage an Oliver Kahn und hat da sozusagen mit hervorragenden Paraden dafür gesorgt, dass es am Ende eben 3:1 bleibt. Und dann geht der Spielbericht aber weiter. Da Becker den Hals nicht voll kriegt, kickte er einen Tag später gleich nochmal als Feldspieler bei der Zweiten. Der SSV Langburkersdorf hieß der Gegner, war auswärts gegen unsere Zweite. Auswärtssieg 3:2, dreifacher Torschütze, brauche ich glaube ich nicht mehr erwähnen, irre Leistung, vor allem sagte der beim Stand von 2:2 zum Trainer, bring mich nochmal rein, ich mache noch eins. In der 90. Minute wieder aufs Feld, 90+3, Siegtreffer, Bizeps, Bizeps, Bizeps Emoji, fetzt, sportfrei.
Herrlich. Geil, Beckers Bizeps ballert bei Baratal Bergishübel.
Junge,
so, oder?
Oh, schöne neue Rubrik, Ostfußball-Zungenbrecher.
Ja, genau. Herrlich. Ich fand so geil, diese halb Kartoffel, halb Knödel, so Kahn- und Baroš-Mischung, überragend, ey. Ja, unser Kreisliga-Kirsten der Woche.
Hochverdient, sehr schöne Geschichte. Und Gregor, wir eilen direkt zur nächsten Kategorie.
Was? Wie heißt ihr?
Und da habe ich diese Woche mal wieder einen schönen Vereinsnamen rausgesucht von früher. Und zwar ist das die Betriebssportgemeinschaft Stahl-Max-Hütte unter Wellenborn. Braucht man auch zwei Zeilen.
Nochmal bitte.
Betriebssportgemeinschaft Stahl-Max-Hütte unter Wellenborn. Braucht man zwei Zeilen, um die irgendwo aufzuschreiben. War die Betriebssportgemeinschaft der Max-Hütte, also vom Stahl- und Walzwerk früher, in Unterwellenborn 1948 gegründet, Anfang der 70er sogar mal DDR-Liga gespielt, also zweite Liga. Heute spielen sie immer noch als SV Stahl Unterwellenborn in der Kreisoberliga, sind letzte Saison aus der Kreisliga nämlich aufgestiegen. Da ist man jetzt auf dem stabilen 9. Tabellenplatz und gestern am Sonntag haben sie 2:2 gespielt beim FSV 1928 Gräfenau Angstedt. Also wir merken, in der Kreisoberliga da in Thüringen gibt es relativ lange Vereinsnamen.
Der arme Schiedsrichter, der diesen Bericht da schreiben muss, der das oben händisch einträgt, wer heute gegen wen spielt, ey.
Direkt Krampf im Arm. So sieht's aus diese Woche.
Wirklich, ey. Aber ja, ich denke mir immer, wenn du da als Fan mit dabei bist und einen Fangesang texten willst, dann hast du einfach 1000 Möglichkeiten. Für jede Silbenzahl ist irgendeine Möglichkeit gegeben. Sehr schön. Aber für Schiedsrichter in der Tat, ihr habt es richtig beschrieben, sehr harte Arbeit, der Spielbericht. So, Leute, wir haken die Basis ab für diese Woche und widmen uns einem für den Ostfußball wirklich traurigen Thema. Und zwar herrscht Gewissheit im Erzgebirge. Aue steigt erstmals in der Vereinsgeschichte in die Viertklassigkeit ab. 2:2 am Wochenende gegen den SVW in Wiesbaden. Es war ja sowieso nur noch eine Frage der Zeit. Ausgangslage war klar, Aue muss gewinnen, sonst ist es passiert. Am Ende steht das 2:2 und ja, das Erzgebirge trägt Trauer. Gregor, du hast viele, viele Tage im Erzgebirge zugebracht vor einiger Zeit für den Podcast Der Schacht. Gib mal einen Einblick oder deine Einschätzung. Das ist, glaube ich, kein normaler Abstieg. Was bedeutet das für diesen Verein und für diese Region?
Tja, was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss da einfach mal so ganz tief in die Fehleranalyse reingehen, weil vor nicht allzu langer Zeit hat man noch in der zweiten Liga gespielt im Erzgebirge und auf einmal war in dieser Saison wirklich, ist so viel schiefgelaufen. Man hat sich von mehreren Trainern getrennt, man hat sich von mehreren Sportchefs oder Sportdirektoren getrennt. Es hat nichts funktioniert, es ist viel zusammengekommen, die sportlich einfach teilweise unglücklich, schlechte Entscheidungen getroffen, natürlich auch ein bisschen Verletzungspech. Dann Fanszene hat auch sehr gelitten, wir haben über den Fahnenklau viel gesprochen, also es war wirklich eine tief traurige Saison und ich glaube, man muss jetzt mal so ein bisschen überlegen, worauf man sich jetzt rückbesinnen muss. Und zwar ist das, worauf man im Erzgebirge, wenn es schwierig lief, sich eigentlich immer drauf besinnt hat. Und zwar, wo man herkommt, Identität, Zusammenstehen, das ist was, glaube ich, dann bei dem letzten Trainerwechsel, was man dann doch sehr gemerkt hat, also mit Christoph Dabrowski und Michael Tarnath kamen zwei Leute dahin, die nicht von da kommen, die Region nicht kennen. Was irgendwie gezeigt hat, das funktioniert da nicht so gut. Also Aue ist ganz klar ein Verein, wo du Identifikation brauchst, wo du Leute brauchst, die von da kommen oder zumindest die Leute kennen. Und ja, man muss, glaube ich, jetzt mal ganz tief reingehen in die Fehleranalyse und sich gut überlegen, wer da wie die Zukunft positiv gestalten kann. Manchmal, um da vielleicht nochmal so ein bisschen positiv wieder rauszugehen, braucht man sowas ja auch, so einen Bruch, um sich mal wieder neu zu sortieren.
Siehe MSV Duisburg, die wirklich abgeschmiert sind und mit Macht zurückgekehrt sind.
Exakt, und es gibt natürlich so ein paar Anker, an denen du dich jetzt festhalten kannst. Martin Menne hat gesagt, er macht auf jeden Fall, hilft auf jeden Fall noch weiter mit. In der kommenden Saison hast du in der Regionalliga Nordost den direkten Aufstiegsplatz. Aber ansonsten wird das, glaube ich, erstmal ein sehr, sehr schwieriger Sommer. Und jetzt gilt's, ich glaube, man muss in den DFB-Pokal auf jeden Fall einziehen. Ich glaube, das ist, da haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen. Unter der Woche haben sie es ja geschafft, ins Finale zu kommen. Das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, ne? Wobei man da im Erzgebirge ja schon auch durch die letzten Jahre, vor allem im Profifußball, schon nochmal echt gut aufgestellt ist, ne? Also wir haben auch schon über diesen Etat gesprochen, mit dem man in die Regionalligasaison geht, von über 10 Millionen Euro. Das ist schon auch Wahnsinn. Aber ja, klar, es ist erstmal jetzt eine große Fehleranalyse und vor allem sind das jetzt auch Personalentscheidungen, die wichtig sind. Ne? Über diese Petition haben wir auch schon gesprochen, zum Präsidenten, zum Schlesinger. Also da muss, glaube ich, müssen viele Gespräche geführt werden. Kommunikation, ey, A und O.
Ich bin schon so im dritten Gang am Anfang hier, die Schulter zuckt schon die ganze Zeit. Weil, also ich bin mit vielem d'accord, aber in einem Punkt möchte ich dir entschieden widersprechen. Ich glaube nicht, dass das Modell weiter funktioniert, sich auf diese gallische Dorfsache einzuschießen und auf dieses, wir sind hier so der Underdog und Co. Also in der Regionalliga sowieso nicht, aber so generell ist das eine Identitätsfrage, die man für sich mal klären muss. Das hat in der zweiten Bundesliga vielleicht funktioniert, weil du da gegen wesentlich größere Vereine und Regionen gespielt hast. Aber inzwischen hast du in meiner Wahrnehmung viel zu viele von diesen Vereinen, die es eben auch schaffen und die darauf auch eben pochen. Das ist Ferl, das ist Elversberg zum Beispiel, das ist auch Habelse, auch wenn da vielleicht der Ballungsraum Hannover mit dabei ist, das stimmt schon. Deswegen alleine so auf diese Identifikation zu springen und alleine auf dieses, wir sind hier eben so eine kleine eingeschworene Region und das ist der ganze Stolz. Ich weiß nicht, ob das nicht inzwischen ein bisschen outdated ist, weil auch der Verfall ging ja auch wesentlich eher schon los und dann hat das natürlich nicht nur die Gründe, dass es dann eine Identifikation nicht mehr so gibt oder nicht mehr so einfach ist, wenn der Verein eben auch die Leistung nicht bringt. Aber wir haben ja letzte Saison auch schon eigentlich, das war ja auch ganz knapp am Ende eigentlich, rein tabellarisch zumindest vom Tabellenplatz. Und ich finde, da müssen grundsätzlich wirklich, da muss alles auf links gedreht werden, komplett, weil das eine Fehlentwicklung ist in den letzten Jahren. Und wenn man ehrlich ist, Menschen, die in der Region waren, die waren ja auch da oder die den Verein kannten oder die eine Identifikation hatten, das kann in meiner Wahrnehmung nicht die einzige Lösung sein.
Es darf nicht die einzige Lösung sein. Ja, Gregor, mach du.
Nicht die einzige. Und ich meinte auch die, also es sind für mich zwei Punkte. Ich gebe dir recht, dieses Underdog-Ding, davon kann man sich, glaube ich, trennen. Aber dieses Identifikationsding muss meiner Meinung nach trotzdem bleiben. Also ich glaube, das ist trotzdem was wahnsinnig Wichtiges. Auch wenn, du hast natürlich recht, da auch in den letzten Jahren Leute waren, die Region kennen, die trotzdem nicht performt haben. Ne? Aber trotzdem ist das so, meine Meinung, so wie ich es kennengelernt habe, den Verein und die Ecke, brauchst du einfach Leute, die da irgendwo zu Hause sind oder sich damit identifizieren können. Das ist einfach notwendig.
Vor allem, glaube ich, brauchst du diese Identität als Verein, dass jeder in ganz Deutschland weiß, jeder deiner Gegner weiß, boah, wenn wir in den Schacht müssen, dann wird es ungemütlich. Da will keiner hin. Das war immer so früher noch in dem zugigen Stadion damals. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass du diese Mentalität, diese Identität bewahrst. Egal, wer dann dazukommt. Das müssen nicht nur Leute aus der Region sein, das ist völlig klar. Hast du ja im Grunde auch nicht nur. Also du hast ja Malone da rumrennen, Marcel Bär und so, die ja alle nicht ursprünglich aus dem Erzgebirge sind. Aber diese grundsätzliche Einstellung und Identität als Verein, die musst du dir, glaube ich, bewahren und trotzdem musst du dich natürlich öffnen und sportliches Know-how und sportliche Qualität dahin holen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wundere mich total, dass das so dermaßen den Bach runtergegangen ist in Aue. Also es ist ja geradezu unwürdig, wie dieser Abstieg zustande kommt. Nach wie vor bis heute kein Sieg im Kalenderjahr 2026. Auch wenn sie sich unter Schubitize deutlich stabilisiert haben, immer wieder die Rückstände aufholen, Mentalität zeigen. Und ich frage mich, was zur Hölle war die ersten Monate dieses Jahres los? Warum hat die Mannschaft das nicht auf den Platz gebracht, was sie im Moment zeigt? Auch wenn sie die Spiele nicht gewinnt. Aber sie ist ja da, sie lebt, sie kommt zurück und sie ist in der Lage, Punkte zu holen und zumindest gegen Chemnitz dann auch Spiele zu gewinnen. Dass das über Monate nicht funktioniert hat, mir fehlt ehrlicherweise die Erklärung. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es unter Dabrowski so dermaßen bergab geht, weil ich ihn eigentlich für einen guten halte. Und wir haben ja auch damals gesprochen, dass er grundsätzlich als altes Kind des Ruhrgebiets, ehemaliger Essener, ehemaliger Bochumer, eigentlich von der Mentalität da auch hinpasst. Ich habe keine Erklärung, wie ein Kader, der de facto Drittliga tauglich ist, es über Monate nicht unter Beweis stellt. Keine Ahnung, wie ihr das einschätzt, ob der Fahnenclown was damit zu tun hat. Natürlich nicht direkt. Ich glaube schon, dass es im Umfeld ein bisschen eine Rolle spielt, ob da ein Verein seine ganze Wucht entfaltet mit Fanmärschen und alle nochmal gemeinsam an einem Strang oder ob das so dahin plätschert, auch auf den Rängen wie in Aue, eben weil das passiert ist. Ich glaube, dass es am Rande schon eine Rolle spielt, weil du einfach nicht deine ganze geballte Kraft als Verein entwickeln kannst, wenn die Situation drumherum so ist. Auf jeden Fall eine traurige Geschichte und vielleicht noch ganz kurz, Paddy, deine Einschätzung zum Finale gegen Zwickau. Es ist natürlich auf der einen Seite, wie Gregor sagt, ein großer Lichtblick, wenn du diesen Titel holst, wenn du dich mit einem positiven Gefühl verabschieden kannst, wenn du DFB-Pokal spielst und auch entsprechend nochmal Geld kassierst. Auf der anderen Seite droht natürlich auch die größtmögliche Demütigung, wenn du beim härtesten Rivalen auswärts dieses Spiel verlieren solltest. Zwickau zum ersten Mal Sachsen-Pokalsieger und Aue komplett am Boden. Das kann natürlich auch passieren.
Und jetzt stell dir mal vor, da taucht die Fahne plötzlich auf noch dazu. Oh. Also ohne jetzt was zu wissen, aber einfach nur so, ne, wenn du es auf die Spitze treiben willst, wäre natürlich jetzt auch aus, keiner weiß, wo die ist, nach wie vor nicht, ne, aber wäre natürlich jetzt überragend auch, sollte sie denn dort sein, wäre das natürlich auch eine überragende Idee, dort zu präsentieren.
Weiß nicht, ob das alle so cool fänden, die Idee. Aber.
Nee, aber aus Sicht derer, also für die maximale Öffentlichkeit und die maximale Demütigung. Es wäre beiden zu wünschen, weil das Geld auch bei beiden gut angelegt ist und bei beiden nötig wäre. Natürlich ist die Gefahr groß, weil du eben auch in Zwickau spielst. Das ist halt einfach so zur Maximaldemütigung verkommt das Ganze. Und dazu musst du halt auch schauen, wie die Mannschaft das noch annimmt. Also was mental eben auch noch da ist. Weil du hast es angesprochen, viele natürlich, die wissen das, die bekommen das erzählt von den Fans auf irgendwelchen Fantreffen. Die wissen, wie wichtig das Spiel für die Region ist. gegen den FSV Zwickau, aber die allermeisten haben diese Spiele schon nicht mehr gespielt früher. Das ist ein Majeczak, das ist ein Martin Mennel und dann wird es schon dünn, so mit Aue gegen Zwickau zu spielen in der dritten Liga. Und das ist eben auch, das ist nicht böse, aber die allermeisten, die da jetzt halt eben für diesen Sieg Verantwortung tragen könnten, haben höchstwahrscheinlich auch nichts von dieser dritten, von diesem DFB-Pokal, weil die Jungs haben alle Profiverträge und die allermeisten, wenn du überhaupt jemanden halten kannst, wirst du nicht halten können. Und die Frage ist halt, bekommst du dich nochmal für die Region und für dich und für die eigene Vita, in Anführungszeichen, irgendwie so motiviert, weil du bist Profifußballer, bei allem Respekt, dafür dich Sachsen-Pokalsieger zu nennen, ich weiß nicht, ob das die einzige Motivation ist, die es braucht, um dich komplett zu entfachen nach so einer Saison.
Ja, wollen wir das mal nicht hoffen. Und ich dachte am unter der Woche, als ich mir die Zusammenfassung angeschaut habe vom Spiel in Chemnitz, als ich mir den Auswärtsblock angeschaut habe, bei das den lebt. Toren, also das war wirklich der Wahnsinn, ne? Du hast da richtig gesehen, was da los, also das, die sind ja alle drei Reihen nach vorne und da sind Becher geflogen und die sind so ausgerastet, wo du so richtig gemerkt hast, die haben so danach gelächzt, einfach mal wieder einen Sieg feiern zu können. Dann auch noch
in so einem Spiel gegen einen Kontrahenten, ne?
Das, und ich glaube, wenn man dann vor dem Finale vielleicht an dieses Spiel denkt, dann kann man vielleicht auch mal ausblenden, wie und wo der Vertrag irgendwie in der kommenden Saison stattfindet und schafft das vielleicht trotzdem noch, dass man sich da komplett reinwirft. Ein Punkt, den ich noch schade finde an diesem Abstieg ist, und das haben auch ein paar Leute geschrieben, ich finde, durch diese Zugehörigkeit in der dritten Liga wird natürlich diese Region auch nochmal ganz anders repräsentiert, ne? Und für viele Leute kommt dieses Erzgebirge eben nur dadurch auf die Landkarte. Das ist auch was ich dann halt beim Podcast irgendwie mal festgestellt habe. Das ist auch bei anderen Vereinen so. Nicht nur unbedingt im Osten, aber im Osten finde ich es schon mal nochmal wichtig, weil warum würden Leute aus Verl oder Duisburg sonst ins Erzgebirge fahren? Ja, ich glaube nicht mal unbedingt so, um sich die Räuchermännchen anzuschauen. Das passiert vielleicht auch, aber das ist dann ein sehr spezielles Hobby. Aber durch den Fußball werden eben Regionen abgebildet, die sonst eben nicht so auf der Karte sind. Und das finde ich dann auch ein Punkt, der sehr, sehr schade ist, weil du dann in der Regionalliga Nordost kommen die Leute dann eben nicht mehr von überregional. Und das finde ich eben mal eine sehr wichtige Funktion dann auch. Also guck mal, die Lausitz durch Cottbus, was die Lausitz für einen Prestige dadurch einfach hat. Das ist so cool und das war beim Erzgebirge auch so. Und ja, das finde ich auch sehr, sehr schade irgendwo.
100%. Erstmal verschwunden von der bundesdeutschen Landkarte. Und ja, dann behalten wir das im Auge. Wir haben noch ein großes Thema. Wir müssen weiter im Text, weil wir haben noch viele Sachen zu besprechen. Aber wir können uns ja das Thema Martin Mennel schon mal vormerken für die nächsten Wochen zum Thema Kaderplanung, der ja jetzt gegen Wiesbaden nicht im Tor stand, sondern Luis Lord. Ich glaube, dass da im Hintergrund gerade einige Fragen geklärt werden.
Na, das war aber laut Schubitize schon Wochen geklärt und ausgemacht, dass das das Spiel ist, was Luis Lord bekommt, ja.
Trotzdem ist das natürlich die große Frage, weil fix ist das Ganze ja noch nicht mit Martin Mennel. Also es wird auf jeden Fall spannend, welche Personalfragen da alle geklärt werden. Wir haben gerade gesagt, unerklärlich in gewisser Weise, was da im Erzgebirge passiert ist. Unerklärlich auch, was im Ostseestadion passiert ist. Hansa Rostock spielt vergangene Woche 0:0 gegen Schweinfurt. Und du denkst dir, wie kann das sein in einer solchen Phase der Saison? Und jetzt spielen sie zu Hause gegen Jahn Regensburg und liegen zwischenzeitlich 0:4 hinten mit einer unerklärlichen Körpersprache. Sie sind nicht in die Zweikämpfe gegangen. Es war gar nichts. Es war einfach gar nichts. Und dann hast du eine halbe Stunde, wo sie zwei Tore machen und du weißt ganz genau, wenn jetzt noch eins fällt, dann drehen sie das Ding. Aber dann flacht es auch wieder ab und Regensburg macht am Ende den Deckel drauf mit dem 5:2. Also ich bin ratlos mit Hansa. Wie kann man denn eine ganze Saison in zwei Spielen so wegschmeißen?
Ja, wir hatten da vorher auch schon, wann war denn das? Ich glaube auch ein Heimspiel, war das gegen Stuttgart 2 oder so? Oder ich habe es gerade irgendwie nicht.
Köln, glaube ich. Dieses 2:3
Köln oder Viktoria Köln, ja, wo man auch zu Hause dann irgendwie verliert. Ja, es ist, ich verstehe es auch nicht, kann es nicht erklären. Die Abwehr stand überhaupt nicht auf dem Platz. Und ich meine, da oben ist ja wahnsinnig eng im Aufstiegsrennen in der dritten Liga und die haben eigentlich ja noch die Chance, da auch mitzuspielen und dann zu Hause gegen Regensburg, die glaube ich irgendwie noch nie in Rostock gewonnen haben oder so. Also, ja, es ist der Wahnsinn in der dritten Liga. Es ist echt
Verrückt. Aber gut, wir hatten das ja auch letztens, ne, mit Dresden-Paderborn, mit Bilbilla, Viererpack, und jetzt läuft da eben der Erik richtig Hottmann.
Alter, oh Gott, ey.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Erik Hottmann hat einen Viererpack erzielt für Regensburg, ja, gut. Das sind dann aber einfach so Tage, wo eben alles zusammenfällt, wo halt dann auf der Gegenseite nichts zusammenfällt. Das Komische ist halt bei Hansa, dass das halt jetzt über zwei Spiele so ein bisschen passiert ist. Weil eigentlich, du hattest eigentlich ja, auch mental hast du ja wesentlich mehr Momentum gehabt, theoretisch, mit dem Wissen, wie die Saison losging. Und das ist ja so eher dieses, das ist bei anderen, also du hast ja Aufstiegskämpfe, die vielleicht stark gekommen sind, stark gestartet sind, wie zum Beispiel auch Cottbus, die jetzt die letzten Wochen vor diesem Tag, Gregor, kommen wir gleich dazu, ja so wieder ins Nachdenken gekommen sind und wieder so, hinten raus wieder vielleicht ein bisschen, hoffentlich nicht. Und dann hast du aber die Mannschaften, die ja eigentlich total beschissen gestartet sind, nach deren Maßstäben, wie Rot-Weiß Essen zum Beispiel oder eben auch wie Hansa Rostock, die ja eigentlich dann während der Saison das gelernt haben, dass es doch möglich ist, sich reingearbeitet haben und reingeknaubelt haben so in diese Drittligaspielzeit. Und eigentlich sind es ja die Mannschaften auch meistens, die es dann hinten auch zu Ende bringen, weil die eben schon viel viel belastbarer sind, weil die einfach diesen ganzen Scheißhaufen schon weg haben in der Saison, durch den sie sich durchgewühlt haben. Das ist ein bisschen krass, dass sie jetzt so wieder so wegdippen. Also das ist so eine Glockenkurve bei Rostock. Das ist beschissen angefangen, dann stark, 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 stark und jetzt dippt es wieder so hinten ab.
Ganz merkwürdig, was Hansa da veranstaltet. Sie sind noch nicht raus aus dem Aufstiegsrennen, sie haben noch Chancen, aber die sind deutlich geringer geworden. Im Grunde haben sie sich nichtsdestotrotz eingereiht in den Trend dieser Woche. 4 der ersten 6 Teams in der dritten Liga haben verloren. Total krass. Nur der VfL Osnabrück als Spitzenreiter hat noch gewonnen gegen Verl und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufsteigen. Den Relegationsplatz haben sie schon sicher. Und Energie Cottbus steht jetzt in der Pole Position hinter Osnabrück als mittlerweile Tabellenzweiter, weil Essen gepatzt hat gestern und Energie in Köln gewonnen hat. Und Gregor saß auf der Tribüne und hat sich angeguckt, wie der Gästeblock sich den Sonnenbrand abholt.
Ja, das Schöne ist ja immer im Sportpark Höhenberg, du siehst ja erstmal dann bei Toren, wie viele Gästefans wirklich da sind. Und das ist ja da, ja, tritt man dem Verein, glaube ich, nicht zu nahe, wenn man sagt, da ist auf der Haupttribüne immer nochmal ganz gut Platz, damit man sich auch eindecken kann als Auswärtsfan. Sodass dann also beim 1:0 ich gemerkt habe, auf der Haupttribüne, da die Hälfte war ungefähr voll mit Cottbusern. Und der Gästeblock eben auch, ich glaube knapp 1000 Leute waren da mit, auch wieder mit einer Choreo reingestartet, fand ich ganz cool. Es gab auch wieder den, ich glaube, ich war diese Saison in der Hinrunde schon mal da, als Rostock da gespielt hat, da habe ich euch doch erzählt von diesem komisch zusammengewürfelten Stadion, weil es ja 5 verschiedene Tribünen sind, ne? Also du hast die Haupttribüne, dann hast du so eine Stahlrohrtribüne, dann hast du so einen Steher, dann hast du diesen VIP-Container und dann hast du links auf der Gegengerade neben der Stehtribüne hast du noch so eine einzelne Sitztribüne. Und da saß wieder ein einziger Fan gestern, der sich irgendwie dachte, ach komm, ich setze mich mal ganz alleine auf die Tribüne, war ein witziges Bild. Ja, und Cottbus muss man sagen, völlig abgeklärt, also im Stile einer Spitzenmannschaft kommen sie dahin, haben wirklich nicht viele Torchancen, sind aber wahnsinnig souverän. Engelhardt macht in der ersten Hälfte da diesen Lupfer, weil der Keeper irgendwie rauskommt und den aber nicht richtig klärt. Gästeblock natürlich völlig am Ausrasten. Neben mir auf der Pressetribüne war ein, ich habe ihn genannt, ein sogenannter Brüllfan. Der hat von Minute 1 bis Minute 90 ungefähr durchgeschrien. Also er hat sich so doll aufgeregt, immer wieder aufgestanden, dass die Leute um ihn, es war ein Heimfan, und die Leute um ihn drumherum haben immer so Kopf geschüttelt, irgendwann da so hingeguckt, so verschmitzt gegrinst, so, und oh ne, er wieder. Und der hatte aber auch Grund, sich aufzuregen, weil Cottbus hat auch wirklich nicht viel zugelassen. Und dann King Manu als Kölner trifft in Köln als Abwehrspieler zum 2:0. Wahnsinnslauf von ihm. Die ganze Bank, Pele Wollitz, Co-Trainer, alle stürmen aufs Feld, geil, ja. Völlig am Eskalieren. King Manu, super sympathisch. Danach im Interview meinte er auch dann, wir haben dieses Spiel einfach gewonnen, hätten das vielleicht in der Hinrunde gar nicht gewonnen, aber wir sind in den letzten Wochen einfach Mentalitätsmonster geworden. Er hat, glaube ich, gesagt, wir sind die Mentalitätsmonster der Liga, wir sind abgeklärt. Und das hat auch komplett gestimmt. Also damit hat er die Leistung und das Spiel total gut beschrieben, weil Cottbus hatte echt nicht viele Chancen, haben das total souverän gemacht. Und wenn die das jetzt so weiter durchziehen und eben denen nicht sowas passiert, wie worüber wir gerade gesprochen haben, was diesen anderen Spitzenmannschaften passiert ist, ey, dann können die einfach aufsteigen. Und ich habe sie ja jetzt wirklich diese Saison oft gesehen, in Osnabrück zuletzt und jetzt wieder gestern in Köln. Ich finde das alles sympathisch. Ich finde die Mannschaft top, finde die geil. Die stehen füreinander ein. Tolga Cigerci, auch super interessant, ihn zu sehen. Der kommt, wird eingewechselt, kommt aufs Feld. Der scheucht seine Nebenmänner da rum. Der hat eine Präsenz auf dem Platz und alle folgen dem aber auch. Also das ist schon ein top, toller Auftritt. Und ich wünsche denen, dass sie auf diesem direkten Aufstiegsplatz auch einfach bleiben. Also echt.
Das ist auch so eine krasse Diskrepanz in dieser Karriere drin, oder? Tolga, der vor wenigen Jahren bei Galatasaray vor dem Block von Ultraslan steht und sich da anschreien lässt in den lautesten Stadien, die diese Welt zu bieten hat. Und zwei Jahre, drei Jahre später heißt die Lebensrealität Viktoria Köln. Und du hörst so eine Blaumeise und eine Amsel und einen Gästeblock.
Ja, genau, wenn Energie da ist, dann hörst du keine Vögel mehr.
Ja. Naja, aber das ist ja auch ein Charakterzug. Also, ja. Der scheißt sich nichts. Der hat ja gesagt, er will da gerne spielen. Er steht mit seinem Bruder zusammen auf dem Platz, der übrigens ja auch sagen könnte, warum spiele ich eigentlich für Energie Cottbus? Haben wir schon tausendmal gesagt, dass der Zweitligaspieler ist, mindestens. Aber das ist ja ein feiner Charakterzug, sich trotzdem in Dienst der Mannschaft zu stellen und einfach zu sagen, ey, nee, ich bleibe hier bei Energie. Wir bringen die Lausitz wieder auf die Karte. Wir haben gerade drüber gesprochen. Und finde ich toll. Das merkst du in dieser ganzen Mannschaft. Ist echt top. Und ja, deswegen alle Daumen sind gedrückt.
Ja, und jetzt
dass das noch steht, viele sonnige Tage werden. Ja.
Jetzt steht die vielleicht schwierigste Aufgabe in der dritten Liga bevor, auswärts beim MSV Duisburg, die bislang 13 Siege zu Hause geholt haben, 4 Unentschieden, keine einzige Heimniederlage in dieser Saison. Bislang also der aktuelle Tabellenvierte der MSV, direkter Konkurrent gegen Energie Cottbus, aktuell auf Rang 2, ein echter Krimi. Und das, liebe Freunde, bringt uns zu ARD Sounds mit einer ganz besonderen Facette von True Crime. Beschäftigen sich unsere Kollegen von ARD Crime Time in ihrer neuesten Folge. Der Ausgangspunkt ist ein Umzugskarton, der 2017 in Berlin auftaucht, darin etwas, das dort niemals hätte liegen dürfen. John Lennons persönliche Tagebücher. Wer hat sie aus seinem New Yorker Apartment herausgeschmuggelt? Warum tauchen sie ausgerechnet in der Insolvenzmasse eines deutschen Auktionshauses auf? Ein Kunstfahnder stößt auf ein Netz aus Lügen, verschwundenen Beweisen und eine Spur, die direkt zu Yoko Onos engstem Umfeld führt. Die ganze Geschichte jetzt in ARD Crime Time, kostenlos und werbefrei in der App von ARD Sounds. Klingt tatsächlich mal richtig geil, ne?
Klingt richtig geil. Ich bin kein Crewtime-Friend. Darf ich sowas sagen?
Darfst du sagen, aber wenn John Lennons Tagebücher auftauchen, dann...
Alle anderen, please do it. Unbedingt.
Ich hoffe einfach,
ARD Sounds ist ja auch voll. Ist ja auch voll mit Podcasts, die was für mich sind, muss man dazu sagen. Ne? Also da gibt es ja auch Sport und den ganzen... So, das ist ja.
Ich hoffe einfach, dass irgendwann mal Pele Wollitz Tagebücher auftauchen. Da hätte ich mehr Spaß dran.
True Crime.
Meinst du, die werden dann veröffentlicht unter dem Titel Der Außenseiter?
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, könnte auch sein, dass die alle in Caps Lock geschrieben, also in großen Buchstaben. Das glaube ich auch.
Das ist ein geschrienes Buch.
Dieser Puls, den merkst du auf jeder Seite.
Das Buch ist geschrien.
Vielleicht heißen sie auch Der König der Lausitz. Mal gucken, was da noch alles kommt in dieser Saison. Leute, eine Liga drüber, zweite Liga, Abstiegskampf. Dynamo hat verloren in Düsseldorf, der erste FCM hat verloren in Nürnberg. Und insbesondere für die SGD war es ein bitterer Spieltag, weil sie ja tatsächlich den nahezu sicheren Klassenerhalt hätten eintüten können. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Düsseldorf, der ja wirklich am Boden lag, nach, ich glaube, 5 Niederlagen in Serie. Und dann machst du da ein Spiel, wo du eigentlich gar nicht so schlecht auftrittst, viele Chancen hast und am Ende verlierst du gegen einen Konkurrenten, den du richtig unten hättest reinschießen können und dich mit 38 Punkten dann nahezu im fast gesicherten Mittelfeld gewähnt hättest. ja, am Ende war es, glaube ich, ein bisschen mangelnde Konsequenz. Also wenn ich mir dieses Tor von Itten angucke, der die Vorbereitung bekommt von Kastenmeier. Ja, ich weiß nicht, ob der Kastenmeier den so spielen will. Ich glaube es fast nicht.
Oder doch, will er? Doch, ja, den will er so, weil Kastenmeier so ein Ding häufig drin hat. Und
nagelt was, den da durch die Innenverteidiger.
Ja, und das ist ein Ball, den er einfach gut spielen kann und den er eben auch ab und zu mal im Petto hat. Und was mich am allermeisten dann geärgert hat, beziehungsweise aus Dresdner sich ärgerlich war, es war Thema in der Mannschaft vorher. Also diese Bälle von Kastenmeier, die waren Thema in der Mannschaft vorher. Und das ist dann umso ärgerlicher, dass du den nicht verhindert bekommst, dass er natürlich dann so perfekt kommt und so flach und wirklich über dann 60, 70 Meter ist auch eine Qualität. Und vielleicht spielt Kastenmeier nicht jeden Spieltag dreimal so einen Ball, aber dass er die kann, das war klar. Und dass das eine Gefahr ist, das war klar. Und es wurde sich darauf vorbereitet. Und deswegen war Thomas Stamm, glaube ich, auch nochmal angefressener, weil das einfach ein Gegentor war, was aufgrund der Vorbereitung vermeidbar hätte sein müssen. Dann was stark gemacht, muss man auch mal dazu sagen, Düsseldorf dann halt, ne, was in den letzten Wochen einfach nicht geklappt hat, klappt dann irgendwo alles. Aber das ist das Ding, das war halt wirklich so geplant. Und wenn du so einen geplanten Spielzug gegen dich bekommst, tut es immer noch mal mehr weh.
100%. Also, dass der da so durchgeht und dann kassierst du ein Gegentor mit zwei Kontakten. Und wieder ist es Itten, der schon dem ersten FC Magdeburg in der Hinrunde so wehgetan hat mit seinem Doppelpack. Also die Fortuna gegen die Ostclubs zieht wirklich die Big Points und meldet sich da zurück. Was, glaube ich, ein bisschen Hoffnung macht, Düsseldorf nächste Woche bei der voraussichtlichen Schalker Aufstiegsparty, Samstagabend 20:30. S04 kann alles klar machen. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Düsseldorf da was holt. Ich glaube, Schalke frisst die auf. Die Arena wird kochen. Schalke ist stabil ohne Ende. Also da glaube ich.
Und vor allem kannst du Druck drauflegen, ne? Du kannst nochmal mehr Druck drauflegen. Dresden bin ich Samstag, freue ich mich drauf. Die spielen ja gegen Kaiserslautern schon 13 Uhr. Das heißt, du kannst eben auch mit einem eigenen Ergebnis wieder nochmal mehr an der Kette rütteln.
Ja. Und am Sonntag dann der erste FC Magdeburg gegen Hertha, die auch wirklich alles andere als einen Lauf hat. Können wir kurz abhaken. Niederlage gegen Nürnberg ohne Zukowski macht der FCM nur etwa ein Drittel so viele Tore wie mit Zukowski. Also der ist einfach unersetzlich. Und wenn du dann so verteidigst wie Musonda gegen Kudusu vor dem Gegentor, dann kassierst du halt die Niederlage, auch wenn sie extrem wehtut.
Ja, ich glaube, eigene Torchance, die erste gab es in der 60. oder 61. Minute oder so. Das ist natürlich dann einfach, also wie willst
komische,
du so ein Spiel gewinnen?
Komische erste Halbzeit vom 1. FC Magdeburg. Eigentlich so eine spielstarke Fußballmannschaft, die so schön Kombinationsfußball spielen kann und zumindest in den ersten 45 Minuten irgendwie von ihrem eigenen Weg abgekommen ist. Mit der Folge, dass Magdeburg wieder auf den Relegationsplatz fällt. Die Situation unglaublich eng. Magdeburg 16. Punktgleich dahinter, Greuther führt auch mit 33 Punkten. Münster wird sich aller Voraussicht nach als Tabellenletzter verabschieden mit schon 5 Punkten Rückstand. Und wiederum nur 2 Punkte vor dem FCM steht Dynamo auf Rang 12, dazwischen Düsseldorf, Braunschweig, Bielefeld. Also es ist und bleibt einfach extrem heiß da in der zweiten Liga. Sind wir sehr gespannt, was da kommende Woche passiert und sprechen jetzt über die Regionalliga. Da haben wir sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf noch Spannung, auch wenn Paddy Carl Zeiss ein bisschen Spannung rausgenommen hat an diesem Wochenende. Ich habe mich extrem gewundert, als ich das gesehen habe.
Ja, gewundert ist gut. Du hast es auch in unserer Gruppe geteilt. Einfach nur den Screenshot vom Ticker. Und es ist, ich weiß nicht, da seid ihr ja, da können wir ganz transparent sagen, da seid ihr natürlich viel näher dran als ich, auch in der Regionalliga Nordost. Es ist unerklärlich, dass du gegen diese kleinen Mannschaften, und das musst du mir erklären, Köppi, wenn du es erklären kannst, dass du gegen Eilenburg zum Beispiel, ne, da haben wir schon drüber gesprochen, diese 3 wichtig eingeplanten Punkte einfach nicht mitnimmst, die sich höchstwahrscheinlich jetzt verabschieden, auch wieder der FCE. Dann hast du jetzt dieses 1:4 gegen Magdeburg 2, wo du ja ganz genau weißt, auch da wieder das Thema, ne, das Lok natürlich vorgelegt hat, am Freitag beim BFC mit einem 1:0. So, aber das ist in dieser Art und Weise für mich unerklärlich, dass du dann mit 1:4 zerfällst.
Ja, ist für mich auch unerklärlich. Also genauso wie du sagst, Niederlage gegen Allenburg nach eigener Führung, Niederlage zu Hause gegen Meuselwitz, trotz vieler Chancen nach eigener Führung. Dann hast du zwischendurch noch das 1:4 in Chemnitz und jetzt das nächste 1:4. Ich wundere mich auch, dass diese Mannschaft immer wieder über Wochen unter Beweis stellt, was sie für eine Qualität hat. Und dann, wenn es wirklich richtig scharf geht und sie richtig rankommen können, dann glauben sie solche Aussetzer.
Ja, ist völliger Wahnsinn. Du hättest einfach auf den Fersen bleiben können von Lok. Jetzt, glaube ich, Lok noch einen Sieg, dann brauchen wir da, glaube ich, nicht mehr auf große Spannung hoffen. Aber es ist wirklich, also wirklich Wahnsinn. Ich meine, du musst ja auch mal überlegen, ne? Du spielst mit, wie viele Leute haben die mitgebracht? 1800 Gästefans bringst du da mit in die Magdeburger Arena, bist in so einer Tabellensituation. Und gehst dann da so unter. Also ich glaube, ihr habt schon gesagt, für euch ist es unerklärlich. Wahrscheinlich ist es für die Mannschaft auch unerklärlich. Aber
ja,
es ist schon, ja.
Ich habe Lok beim BFC am Freitag zusammengefasst. War ein cooler Fußballabend.
Alter, was war das für eine Torwartleistung?
Sensationell. Der Naumann da in der Schlussphase. Also der war
Junge.
Der war wirklich in absoluter Bestform. Beide tatsächlich. Ortegel auf der anderen Seite auch. Der hat auch 2-3 Dinger rausgekratzt. Die ich schon drin gesehen habe, aber für Lok natürlich extrem wichtig. Letzte Woche, wir erinnern uns, gegen Halle, diese Wahnsinnsschlussphase, wo alles gegen Lok läuft, wo sie zweimal Aluminium treffen, und diesmal haben sie entsprechend andersrum eine ganze Menge Glück, dass der Naumann da noch 2-3 Dinger so rauskratzt oder der BFC aus kürzester Distanz übers Tor köpft. Am Ende 1:0 für Lok Leipzig, heißt 5 Punkte Vorsprung. Und schon am kommenden Samstag könnte alles klar sein, nämlich wenn Lok sein Spiel gewinnt und Carl Zeiss eben nicht gewinnen sollte. Und damit sind wir, Freunde, bei unserem Tippspiel, das mir ehrlicherweise nur bedingt Spaß macht. Erstmal kurz die Auflösung von vergangener Woche. Wir haben zum einen getippt, dass Sachsen-Pokalspiel zwischen Chemnitz und Aue. Ich habe in guter alter Tradition völlig daneben gelegen. Ihr beiden habt zumindest die richtige Tendenz getroffen. Und wir haben getippt Magdeburg 2 gegen Carl Zeiss Jena, wo wir alle drei mal wieder nicht getroffen haben. Also es ist wirklich traurig, mit was für einer Regelmäßigkeit wir uns blamieren, ja. Ey. Schlimm.
Ich hab aber aus Magdeburg entsprechend wieder was rausgesucht. Wir spenden mehr, als ich dachte, Männer, aber das ist ja auch trotzdem irgendwo okay.
Mehr.
Und zwar deutlich mehr. Küppis Gage, die flattert schon wieder aus dem Fenster hier. Und zwar geht unsere Spende an dem Tag, also heute zum Thema Magdeburg, natürlich nach Magdeburg, weil die sich ja durchgesetzt haben gegen Carl Zeiss Jena. Und zwar zum Wildwasser e.V. Wildwasser Magdeburg e.V. ist ein Verein gegen sexualisierte Gewalt und berät eben, bildet fort, leistet präventive Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung, und dabei geht es sowohl um Kinder und Jugendliche, die das erleiden mussten, als auch um Erwachsene, und da landet sozusagen unsere Spende, und das muss ich sagen, zum Beispiel Küppi, bringt mich immer so ein bisschen wieder positiv auf Stimmung, wenn ich halt weiß, dass wir mit unserer mangelnden Fachkompetenz zumindest noch irgendwie einen Kleinstbeitrag leisten, um was Gutes zu tun.
Ihr müsst es anders sehen, Leute. Wir haben so eine Art Macht mit diesem Tippspiel, ne? Also ja. Wir können ja sportlich richtig Einfluss nehmen darauf, nämlich weil immer das Gegenteil von dem passiert, was wir tippen. Von daher.
Achso, ich dachte, ja. Du willst dann irgendwann an den Verein spenden, der verloren hat oder so. Dann kannst du hier kauft euch mal einen neuen Stürmer für 15 Euro, ey.
Ich glaube, da müssen wir eher in die Kreisklasse fahren, wo du am Wochenende warst, ja, damit das funktionieren würde.
Wahrscheinlich ist das so. Nächste Woche tippen wir das, was am Samstag in der Regionalliga Nordost passiert, live bei Sport im Osten im MDR Fernsehen, Samstag ab 14 Uhr, Lok Leipzig zu Hause gegen den BFC und Carl Zeiss Jena zu Hause gegen den BFC. Lok gegen BFC Preußen und Carl Zeiss gegen den BFC Dynamo. Ihr dürft gerne vorlegen. Lok, BFC Preußen, Paddy.
2-0. Für Lok.
Gregor?
Ich sag 3-1.
Dann sage ich 2-1 und Carl Zeiss gegen den BFC Dynamo. Gregor?
Ich sag, Jena holt jetzt nochmal einen Sieg und gewinnt 2-0.
Paddy?
1-1.
Dann sage ich auch da 2-1.
Also, ihr wisst Bescheid. Spenden gehen raus an den DFB Preußen und dann.
Ja, sind wir gespannt auf jeden Fall. Im Abstiegskampf hat sich auch ein bisschen was getan. In der Regionalliga Nordost, Chemie ist auf Kurs Klassenerhalt, weil sie auch gegen Zehlendorf zu Hause gewinnen durch späte Tore. Also wieder mal große Atmosphäre und ganz wichtige Punkte für Chemie. Meuselwitz verliert spät in Chemnitz vor gespenstischer Kulisse, weil nämlich die CFC-Fanszene nach der Niederlage im Landespokal boykottiert hat und nicht unterstützt hat. Es war wirklich eine Atmosphäre wie auf dem Sportplatz in der Kreisliga, Gregor.
Ja, sie hatten, ich krieg's glaube ich jetzt gar nicht mehr zusammen, den Text, aber sie hatten auf jeden Fall einen Banner hingehängt an den Block. Irgendwas von wegen Emotionen und Kampfgeist versprechen und am Ende doch nur wieder himmelblaue Herzen brechen oder so.
Motivation und Leidenschaft versprechen, aber am Ende wieder alle himmelblauen Herzen brechen, genau.
Na guck, habe ich ja doch ganz gut wiedergegeben.
Sehr gut. Gut paraphrasiert.
Ja, ist natürlich nach diesem verlorenen Halbfinale, hat sich da einiges an Frust breit gemacht, ist dann echt immer bitter in so einem Stadion, finde ich, wenn einfach da keine Stimmung drin ist. Das ist halt, in England ist das irgendwie fast immer so, aber da ist es anders, weil da hast du immer noch mal so witzige Zwischenrufe oder so situative Gesänge, die dann auch sehr laut sein können. Aber wenn so gar kein Support ist, es gab ja auch keine Gästefans, dann ist das schon irgendwie, wie du sagst, gespenstisch. Und ja, ich bin dann immer froh, dass es sonst immer anders ist, eigentlich in jedem Stadion.
Also da wird mit Sicherheit auch eine Menge passieren beim Chemnitzer FC. Sie haben ja schon angekündigt, dass viele, viele Altgediente den Verein verlassen werden, unter anderem der Torschütze Felix Müller, auch der langjährige Kapitän Tobias Müller. Also da wird am Kader ordentlich geschraubt in Chemnitz mit Blick auf die nächste Saison. Meuselwitz nach dieser Niederlage wieder ganz tief im Abstiegskampf. Greifswald hat am Freitag gewonnen gegen Altglienicke, ist jetzt einen Punkt nur noch hinter Meuselwitz auf dem 16. Platz, der ja auch absteigen kann, wenn es am Ende mit dem Nordostmeister in den Aufstiegsspielen nicht gut geht. Also sehr spannend, Chemie 3 Punkte davor, da sieht es ganz gut aus. So, und jetzt haben wir, weil wir schon beim Thema sind, Aufstiegsspiele, noch ein ganz wichtiges Thema vor uns.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Und ich lege da mal direkt vor, Leute, weil es schon ein ziemlicher Hammer war, der sich da zugetragen hat unter der Woche. Ich habe diesen Artikel gelesen in der Sportbild und dachte mir, hoppla, was ist das denn? Jo. Aki Watzke als mit Abstand mächtigster Fußballfunktionär in Deutschland hat sich klar pro Kompassmodell positioniert, hat gesprochen im Namen des DFL-Präsidiums und hat gesagt, Meister müssen aufsteigen. Wir halten 4 Regionalligen im Kompassmodell für richtig. Das ist mal eine Ansage, weil wenn du weißt, Aki Watzke spricht so, dann macht er das nicht einfach so. Dann ist er auch nicht bereit, so eine Niederlage zu kassieren. Die DFL steht dahinter. Bayern München ist in Form von Sebastian Dremmler durch Bayern 2 in der Arbeitsgruppe mit vertreten gewesen. Der BVB hat sich pro Kompassmodell positioniert. Gebt gerne mal eure Einschätzung. Mir fehlt tatsächlich die Fantasie, wie sich Regionalpräsidenten, die natürlich Einfluss haben, aber deren Einfluss dann irgendwann auch begrenzt ist, wenn es ums große Ganze geht, wie sich ein Christoph Kern und ein Ralf-Uwe Schaffert durchsetzen sollen in so einem Machtkampf gegen die DFB-Spitze rund um Neuendorf, die das Kompassmodell gerne möchten. Gegen Aki Watzke, gegen Borussia Dortmund, gegen Bayern München. Ich glaube, spätestens seit dieser Woche mit dieser klaren Positionierung deutet alles aufs Kompassmodell hin. Wie seht ihr es?
Ich fand es auch überraschend, dass es so deutlich kam mit dieser Wucht Neuendorf-Watzke. Ich kann mir das auch eigentlich nicht mehr ausmalen. Ich meine, du bist ja auch am Ende dann der Depp vom Dienst, wenn du dich dann immer noch so hinstellst und sagst, nee, wir wollen doch das Regionenmodell. Von daher glaube ich auch, dass das so langsam auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg ist.
Ich habe auch tatsächlich, ja, Petty, sag.
Ich wollte sagen, zumindest was so den öffentlichen Druck angeht, ne, natürlich mit diesen Namen, wenn die das sagen, das ist natürlich eine ganz andere Strahlkraft. Wir sind uns ja schon länger einig, dass es eigentlich keine fairere Variante geben kann eigentlich. und dass dann halt 35 Leute vielleicht ihre E-Mail-Signatur ändern müssen. Ja, mei.
Ich habe überhaupt in dieser ganzen Debatte noch nicht ein einziges positives Wort übers Regionenmodell gehört. Nicht mal von denjenigen, die es eingebracht haben. Keiner sagt, das ist toll, das müssen wir machen. Das gibt's nicht.
Nee, die Sätze sind sonst immer eigentlich dann nur so dieses, ja, Regionmodell heißt, Flensburg spielt in Leipzig und Leipzig spielt aber nicht mehr gegen Halle, weil das Derby kann nicht mehr stattfinden.
Halle spielen, so.
Flensburg spielt in Halle, genau, Leipzig spielt am Bodensee, so rum ist es immer, aber Halle und Leipzig spielen nicht mehr gegeneinander. So, also das ist immer das, was ich fast noch mehr rausgearbeitet hätte eigentlich in dieser ganzen Kommunikation, weil das zeigt ja, ich glaube, oft sind viele Leute auch ein bisschen aus dieser Diskussion ausgestiegen, weil sie es einfach nicht mehr gerafft haben überhaupt, wie es funktionieren soll.
Ja gut, aber es wirkt ja auch von Anfang an einfach nur als, okay, da wir eine Abstimmung irgendwo hinstellen müssen und nicht die FIFA sind, müssen wir zumindest auch zwei Sachen mal zur Abstimmung stellen und nicht nur eine. Für mich hat das, Kübi, du bist viel näher dran, sowieso von Beginn an ja den Eindruck gemacht, dass das Kompassmodell die Präferenz ist und ja auch in der Öffentlichkeit und dass du halt dann irgendwas sowieso nur so halbgewalkt zusammengeschustert hast, dass du überhaupt irgendwas als Gegenentwurf hast.
Das war im Grunde so, ja. Das ist relativ kurzfristig vor Ende der Arbeitsgruppe nochmal aufs Tableau gekommen. Eine Lösung, die vor Jahren schon abgewählt wurde, weil der Nordosten gesagt hat, machen wir auf keinen Fall mit. Und mittlerweile haben wir die Situation, dass nach wie vor nicht ein einziger Funktionär mal was Positives zum Regionmodell sagen konnte. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele Meldungen und gute Argumente, warum das Regionmodell eben nicht das Richtige ist. Und angesichts der Tatsache, dass sich so viele wirklich mächtige Leute im Fußball jetzt pro Kompassmodell positionieren, das lässt schon hoffen, dass es dann am Ende auch durchgeht, zumal es auch keine echte Opposition zu geben scheint. Also natürlich schon die Verbände, aber die Bayern haben sich getroffen mit ihren Vereinen, haben eine Infoveranstaltung gemacht, ohne am Ende ein Stimmungsbild vorzulegen, das anhand der Vereine pro Regionmodell ist. Das gibt es nicht, dieses Stimmungsbild fürs Regionmodell. Jetzt hat sich am vergangenen Freitag, glaube ich, der Südwesten zusammengesetzt, der so die kritischste Region war, am wenigsten greifbar, die schon in einer GmbH organisiert sind. Auch das offensichtlich reine Infoveranstaltung, kein Stimmungsbild der Vereine, schon gar kein Stimmungsbild der Vereine pro Regionmodell und gegen Kompassmodell. Also auch da fehlt die Opposition. Und jetzt haben wir heute tatsächlich nochmal einen sehr spannenden Tag, weil sich die Vereine und der NOFV heute in Halle treffen. Heute Nachmittag und da zusammenkommen. Das Stimmungsbild im Nordosten, brauchen wir nicht drüber reden, das ist eindeutig. Jetzt geht es, glaube ich, darum, nochmal die Sinne zu schärfen, die Strategie abzusprechen, wie man jetzt auch hinter den Kulissen weiter fürs Kompassmodell wirbt. Im Westen kommen die Vereine mit dem Westdeutschen Fußballverband zusammen und auch im Norden soll es nochmal eine Infoveranstaltung geben. Also spannende Tage und was man so aus dem Westen hört, ist auch, dass es auch da innerhalb des Verbandes kaum noch echte Opposition gegen das Kompassmodell gibt, sondern man sich eher daran orientiert, wie die Vereine sich entscheiden. Und da ist zumindest das, was man so hört, dieses Stimmungsbild gibt es noch nicht offiziell, aber die viele Vereine im Westen sind pro Kompass. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Peter Friemuth als Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes auf Konfrontationskurs geht mit Aki Watzke, erster DFB-Vizepräsident, DFL-Chef, Chef oder Präsident vom wichtigsten Verein im Westen mit Borussia Dortmund. Da scheint gerade eine ganze Menge im Fluss zu sein und in die richtigen Bahnen zu laufen.
Ja. Top. Amen.
So viel dazu. Gregor, du hast noch eine schöne Nachricht mitgebracht zum Ende.
Ja, erstmal ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, euch von der schönen Mütze zu erzählen, die ich gestern wieder gesehen habe bei Viktoria Köln. Ich werde es in die Story packen. Da ist ja immer so ein Typ mit so einer roten Käppi, wo so drei große Fußbälle drauf sind. Die trägt er da immer stolz. Das finde ich einfach immer, geht mir immer das Herz auf, wenn ich diese Mütze sehe.
Und Fußball ist ein toller Sport.
Fußball ist ein toller Sport. Fußball! Und außerdem kommt wohl, so wie es aussieht, die Fußballwoche zurück. Ja, erinnern uns, wir haben in dieser Saison auch schon darüber gesprochen, dass die eine der ältesten, längsten bestehenden Fußballzeitungen Deutschlands musste ihren Dienst quittieren und wurde eingestellt. Und jetzt sieht es aber so aus, ne, wenn man Instagram glauben darf, da wird ein Countdown gepostet. Jetzt gestern, glaube ich, waren es noch 4, also heute noch 3 Tage. Da passiert also hoffentlich irgendwie was. Und das stimmt mich doch sehr froh, weil die da sehr viel über den Amateur- und Kreisklassenfußball in Berlin vor allem berichten und auch in den letzten Jahren online immer so ein bisschen mehr gemacht haben und einfach das gute Arbeit ist. Und ich freue mich, dass die wieder zurückkommen. In welcher Form ist, glaube ich, noch, steht noch so ein bisschen aus, aber da passiert was.
Das hört sich sehr gut an und dann wollen wir mal hoffen, dass es am Ende auch umgesetzt werden kann. Jungs, wir sind durch für heute und dann hoffe ich, dass ihr beiden und alle, die uns zuhören, die Woche genießen, die Sonne genießen, sich freuen auf die nächsten Spieltage, die geilste Zeit im Jahre. Ende April, Anfang Mitte Mai, besser geht's nicht. Es wird schön, es wird spannend. Ich freue mich auf nächste Woche. Jungs, haut rein.
Tschüss. Tüdelü. Besten Dank, macht's gut.
Im Tschö. Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Paddy Fritsche, Gregor Rühl und Alex Küpper. Immer montags in ARD Sounds und als Video in der Sport im Osten App.